Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen als Direct Message auf Instagram oder sonst irgendwie. Ich bin Elske und mir gegenüber sitzt
Jule.
Ich habe nicht die Liebe gesagt, da hast du
ich habe auch gewartet
gelassen.
Und das gewartet. So, hallo, ich bin's, die Liebe. Hallo Elske.
Ich habe mir gedacht, einfach mal was Neues.
Ja, die ZuhörerInnen überraschen, damit alle noch mal ein Stückchen aufmerksamer werden.
Ja, genau. Oh Mann. Wie geht's dir, Jule?
Och, herrlich. Die Sonne scheint, die Pollen fliegen.
Okay. Ja. Ach so, das ist gar nicht deine Zeit, ne?
Nee, noch nicht. Also vielleicht 3-4 Wochen noch und dann sollte ich aus dem Gröbsten raus sein.
Dann geht's wieder?
Hoffentlich.
Okay. Ich kenne mich da halt so gar nicht mit aus, ne? Ich habe ja solche Schwierigkeiten nicht.
Sei froh.
Bin ich auch, total. Also ich kenne ja mehrere Menschen, die so Pollenallergien oder auch egal andere jegliche Form von Allergie, auch so Katzenhaarallergie und so Gedöns, einfach nur unangenehm.
Ja, genau. Und wir haben ja letzte Folge, meine ich, drüber gesprochen, wie sehr wir den Sommer und das warme Wetter genießen. Mhm. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass jetzt diese Sonne wirklich warm ist und man gerne rausgehen möchte und spazieren gehen und, ne? Ja, das fühle ich halt nur so mittelmäßig, weil für mich heißt dann rausgehen und spazieren gehen auch immer so Schnappatmung. Einfach unangenehm.
Ja.
Total. Wirklich, wirklich unangenehm.
Fies.
Naja,
fies.
Aber
wir starten rein, Jule, mit der ersten Frage, oder?
Ja, wäre ich voll mit d'accord. Die habe ich wieder mitgebracht, von Telonym generiert. Und die Frage zum Einstieg für dich, für mich auch, Elske, lautet diesmal so. Wenn du einen Laden aufmachen könntest, was wäre es für einer?
Ich würde sowas aufmachen wie das Zucker und Würfel in Hamburg, ist das, glaube ich. Ein Café, in dem man auch Brettspiele spielen kann.
Es passt so doll zu dir.
Da kannst du halt Kaffee trinken, Kuchen essen, alles mögliche snacken. Also die haben da auch so anderen möglichen Snackkram. Mhm. Und dann kannst du halt da Spiele ausleihen und die, also gegen so eine Gebühr, meine ich jedenfalls, ist das. Und dann haben die da tausende Brettspiele. Und die können sie einem auch erklären und dann kann man da sitzen und Brettspiele spielen, während man Latte Macchiato oder was auch immer trinkt. Sowas würde ich eröffnen.
Ich finde den Namen übrigens kreativ. Also
geil, oder?
Ich kenne ja das Konzept nicht, weil es gibt für mich absolut keinen Grund, in dieses Geschäft reinzugehen.
Das stimmt.
Aber ich finde den Namen toll.
Ja, also das würde ich richtig cool finden. Habe ich tatsächlich auch schon mal mit meiner Kollegin drüber nachgedacht, die jetzt gerade in Elternzeit ist, die liebe Carlotta. Ob wir das nicht machen wollen. Einfach ein Café aufmachen, in dem man Spiele spielen kann. Und du, Jule?
Ja, ich.
Baumarkt?
Ich würde einen Baumarkt aufmachen, wo nur freundliches Personal ist.
Das auch immer auf einen wartet und einfach da steht.
Also da gibt es tatsächlich, also es gibt ja Baumärkte, wo das so ist.
Ja, das stimmt. Wir haben ja auch einen in Hildesheim, der ist, wird diesen Vorurteilen da überhaupt gar nicht gerecht. Da hat man immer sofort Mitarbeitende.
Genau, von hier aus muss man bis nach Göttingen fahren, weil also Nordheim hat auch Baumärkte, aber da wird sich dann auch gerne mal so im Regal versteckt. Muss man immer ein bisschen suchen, um dann zu hören, da bin ich nicht für zuständig.
Weiß ich nicht. Genau, fragen Sie mal den Kollegen und der Kollege macht gerade Mittagspause, man kennt das. Aber was würdest du für ein Geschäft aufmachen?
Ja, ich glaube, ich wäre vermutlich auch bei irgendeinem Abhängraum. und kann das aber gar nicht so, also deins ist ja wirklich spezifisch.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob ich so eine Spezifikation haben würde. Vielleicht wäre mein Unique Selling Point, warum Leute zu mir kommen können, dass es extrem guten Kuchen gibt.
Okay.
Und so wirklich so zum, und man darf aber auch kommen und da sitzen und man muss nichts kaufen. Weil das regt mich auch manchmal auf.
Ich hätte gedacht, also was, ich würde dir voll gut zutrauen, dass du so eine richtig tolle Kneipenwirtin wärst.
Nee, das ist mir zu stressig.
Ja, nee, du bist nur die, die rumhängt da und halt mit den Leuten rumtüdelt.
Ja.
So. Und hast die anderen, aber du wärst so eine richtig gute Wirtin.
Oh, das ist ja schon fast ein Kompliment.
Weiß ich gar nicht. Aber das kann ich mir bei dir gut vorstellen. Aber das ist dann so eine Kneipe, wo es dann auch so Coyote-Ugly-Abende gibt, weißt du?
Ja. Ja, damit mal was los ist.
Ja, genau.
Ja, auch nicht in einer großen Stadt, sondern schon auch auf dem Dorf.
Mhm. Ja, klar.
Ja.
Und Udo kommt jeden Tag vorbei.
So.
Wenn du aufmachst und trinkt halt seinen Herrengedeck.
Wartet dann auch schon vor der Tür.
Ja, genau, ist schon da. Der kriegt auch irgendwann einen Schlüssel, wenn du mal nicht kannst, dass er schon mal rein kann. So halt, ne?
Machst du schon mal auf, ne? Ja, und bei mir wird dann auch viel angeschrieben.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast so an der Wand so einen Kasten, wo man so sparen kann, mhm. Weißt du? Diese so
Kneipenrente mäßig.
Ja, ja, genau. Da gibt's doch diese, wo die dann Fächer haben und immer ihre 2-Euro-Stücke ja. reinwerfen.
Ja, ja, vielleicht ist es das auch, aber dann soll es in der Kneipe auch Kuchen. Ich mache eine Kneipe, wo es auch Kuchen gibt.
Ja, auf jeden Fall. Ohne Kuchen ist das Leben auch einfach nicht so schön.
Ja.
Gut, genug geschwafelt.
Nein, ich finde, das sind auch wichtige Dinge, die man ja, zu besprechen sind.
Ja, auf jeden Fall. Also wer möchte mit uns eine Kneipe und ein Spielecafé aufmachen?
Wir können das, also das eine schließt das andere nicht aus.
Das habe ich auch gerade schon gedacht. Und dass die dritte Möglichkeit wäre, um da jetzt nochmal beizubleiben bei der Geschäftsidee, wir könnten das tatsächlich ja auch sogar als Projekt für unsere Arbeit sozusagen machen.
Ja.
Also das könnte ja ein Projekt sein, dass wir einen Laden haben oder Läden haben.
Einen Laden habe ich schon mal.
Ja, ja, also, genau. Dass wir Cafés haben und da über Gott sprechen und Evangelium verbreiten. Ja. Das wär's.
Mit
dann
Brettspielen.
Ja, das geht immer. Das ist ja, ja, also, das ist ja was soziale Arbeit halt einfach, ja. ne? Die Leute, ja, ja. Brettspiele und so weiter und alles andere. Das wäre richtig geil.
Behalten wir mal Hinterkopf für unsere Zweit- und Drittkarrieren.
Ja.
Okay. Wollen wir weitermachen mit der Frage, die uns erreicht hat?
Ja, wir haben eine Frage bekommen.
Die ist sogar schon ein bisschen älter, die ist uns irgendwie zwischen den telonym generierten Fragen untergegangen. Das macht
ich
aber nichts.
Ich finde das so krass, dass manchmal von Telonym spammen dann irgendwie 20 Fragen in 3 Tagen rein. Und ja. du denkst dann nur so, was ist denn los? Also was soll das? Und dann verliert man sowas mal aus dem Blick. Aber jetzt geht's los mit folgender Frage.
Wir haben sie gesehen. Die Frage für diese Folge lautet so. Was genau ist der Unterschied zwischen römisch, in Klammern, katholisch und evangelisch? Ist das überhaupt noch zeitgemäß?
Das sind ja auch schon wieder 2 Fragen, ne? Also genau. Unterschiede, sie sind ja ganz klar zu benennen, das können wir gleich ja machen. Und dann die Frage, ob es zeitgemäß ist. Und die finde ich eigentlich die viel spannendere so.
Ja, ich meine auch, wir haben schon mal eine Folge gemacht. Und die würde ich jetzt auch richtig gerne empfehlen, wo ich sage, ey, wir haben schon mal über evangelisch, katholisch und Unterschiede gesprochen, dass man da nochmal
so
ein bisschen
echt?
Querverweisen. Ich meine schon. Aber
ups.
Aber bin auch gerade nicht ganz so sicher. Wir machen es trotzdem in aller Kürze.
Ja. Und also erstmal der größte Unterschied ist ja, dass es in der katholischen Kirche den Papst gibt. Also der ja der Stellvertreter Gottes auf Erden ist. Also in Nachfolge sozusagen, direkter Nachfolge Jesu, Priester auf Erden ist. Und dann entsprechend den direkten Draht zu Gott hat. Das ist, glaube ich, so der erste größte Unterschied. Den haben wir evangelische Menschen halt nicht. Und daraus folgt gleich der nächste Unterschied, und zwar, dass das Geistliche in der katholischen Kirche, also ordinierte oder geweihte Geistliche, immer männlich sein müssen.
Wegen Jesus.
Wegen Jesus, weil Jesus hatte auch einen Penis. So. Penis zu Penis, Asche zu Asche, Staub zu Staub. So mäßig. Und das sind so, finde ich ja immer, das ist erstmal so ein heftiger Hauptunterschied. Wir genau. als evangelische Menschen können uns natürlich auch nicht damit brüsten, dass wir schon seit es uns gibt, seit 500 Jahren immer schon Frauen ordiniert hätten und Gleichberechtigung leben würden. Das ist auch nicht der Fall. Also ganz lange wurden auch nur evangelische männliche Menschen ordiniert. Frauen im Pfarramt gibt es, weiß ich nicht, seit den 60er, 70ern oder so irgendwie.
Könnte ich jetzt keine faktisch belegbare Zahl, Jahreszahlen.
Ich glaube aber echt erst, also ich war schockiert, wie kurz es das erst gibt, sagen wir es mal so.
Wie kurz es Frauen im Pfarramt gibt. Nee, aber grundsätzlich ja. ist ja so das irgendwie, was auf der Hand liegt und was auch nach außen relativ schnell sichtbar wird. Katholisch hat man sofort diese Papstassoziation und nur Männer. Genau.
Ja.
Vom Ursprung her ist ja so, Entschuldigung, ich bin auch stimmlich ein bisschen Allergie, mäßig eingenommen. Aber vom Grund her ist es ja eins gewesen. Und das war dann ja erst im 16. Jahrhundert mit der Reformation und Martin Luther und die 95 Thesen, ja, dass es da eben zu dieser Spaltung kam.
Die Martin Luther ja gar nicht wollte, sondern Martin Luther hatte ja überhaupt gar nicht den Wunsch, dass es sich trennt.
Nee, der wollte nur einfach mal so ein bisschen Input geben.
Lass mal aufpolieren.
Ja.
So. Und dann kam ja einfach dadurch, dass das halt so sehr negativ aufgefasst wurde, einfach diese Spaltung zustande. Ja, ne?
Genau. Und was bei uns im Evangelischen dann, wenn man mal so einen Schritt noch weitergeht, was bei uns in dem Sinne auch nicht gibt, ist diese Marien- und Heiligenverehrung.
Oh ja.
Da.
Oh, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass ja, ich das ganz komisch finde, ne? Ich finde es ja auch wirklich komisch. Also ich finde es okay. Ich finde es komisch, weil ich es nicht kenne.
Ja.
Also das heißt nicht, das soll jetzt hier überhaupt nicht katholische Menschen diffamieren, wenn ich das sage, ne? Ich finde es total ungewohnt einfach, weil es als evangelischer Mensch für mich auch nicht so richtig sinnhaft ist.
Mhm.
Weil wir an Gott glauben und Jesus als Gottes Sohn sehen und nicht irgendwelche anderen Menschen auf so eine ähnliche Stufe stellen. Was auch dazu führt, dass so ein Papstding für mich völlig crazy ist.
Ja.
Weil das auch so eine Erhebung eines einzelnen, jetzt im Hier seienden Menschen ist, das total, also fühle ich gar nicht.
Ja, und der, also es, ich finde das so, ich verstehe diese ganzen Dimensionen nicht und dieses Verkulten und also er wird ja so krass angehimmelt, wenn dann da zu Ostern und dann fährt er da mit seinem Mobil durch die Straßen und die ganze Welt flippt aus, alle pilgern nach Rom. Dieser Platz, der ist so wahnsinnig voll.
Ja.
Und dann steht er da so halb gebrechlich und spricht dann da sein Ostersingen, Obi et Obi. Und alle denken sich so, Bro, leg dich wieder hin, ist schon okay.
Ja, und dann sagt er ja auch, dann ist ja auch die katholische Kirche also mit dem Oberhaupt des Papstes ja auch so eng an so eine Hierarchie gebunden, weil
genau,
die Gemeinden auch vor Ort, jetzt also auch hier in Deutschland, in den Bistümern oder noch tiefer in den Kirchengemeinden, können beschließen, was sie wollen. Wenn das in Rom nicht abgesegnet ist, dann ist das nicht.
Genau, und das ist vielleicht nochmal so ein bisschen von der Struktur her, da kommt ja viel von oben nach unten und im evangelischen Verständnis mit dem Priestertum aller Gläubigen, da liegt ja die Verantwortung in den Kirchenvorständen und alles das, was aus der Gemeinde heraus, also von unten nach oben, ist dann da also der Wunsch.
Ja, und auch die Vorstellung, die sich da unterscheidet, ist, dass, also evangelisch ist, dass Kirche da ist, wo Menschen sind und das Evangelium teilen. In der katholischen Kirche ist Kirche da, wo ein Priester ist.
Und das ist ja vom Namen her, es ist ja auch katholisch, heißt allumfassend die Kirche als weltumspannend, eben unter der Führung des Papstes. Und evangelisch heißt dann dem Evangelium entsprechend, also das, was wir im Evangelium lesen. Und dahinter verbirgt sich dann eben auch die Gleichwertigkeit aller Menschen und nicht einer Führungskraft, die so ein bisschen hervorsticht.
Ja, wir kommen erst dazu, ob später dazu oder gleich dazu, ob es noch aktuell ist, ne? Dann würde ich da gleich schon reinhaken. Aber was wir noch von Unterschied haben, ist in den Sakramenten, also dass Sakramente sind besonders wichtige Dinge, besonders heiligende oder heilige Dinge. Das sind Sakramente. Das sind so Dinge, die nur bestimmte Menschen ausführen, durchführen dürfen und die einen besonderen segensreichen, Gott näher bringenden Stellenwert haben. Und da gibt es in der evangelischen Kirche zwei, Taufe und Abendmahl. Und in der katholischen Kirche, also diese beiden, die Taufe und Abendmahl, sind auch die in der Bibel erwähnten. Also die gibt es halt laut der Bibel. Und in der katholischen Kirche hat sich über Jahrhunderte hinweg so eine Tradition entwickelt, dass es mittlerweile sieben Sakramente gibt. Und das ist natürlich, also das ist die Taufe und das Abendmahl, was da ja Eucharistiefeier heißt. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal was zu sagen, was da ein Unterschied beim Abendmahl ist.
Genau, da gibt es ja innerhalb dieser Sakramente gibt es, oder innerhalb dieses Sakraments, Eucharistie, Abendmahl, gibt es ja auch nochmal Unterschiede.
Das können wir gleich nochmal machen. Dann ist die Firmung ein Sakrament, die Buße ist ein Sakrament, die Weihe, die Salbung und die Ehe. Also zum Beispiel ist es auch so, wenn wir jetzt gleich mal auf den letzten Punkt Ehe gehen, wenn du katholisch in der Kirche geheiratet hast und du dich staatlich scheiden lässt, dann bist du katholisch, christlich sozusagen, giltst du immer noch als verheiratet. Das kann man nicht trennen.
Nicht auflösen?
Nee. Oder schwierig.
Ja, ja.
Ja, das ist nicht mal eben so.
Mhm.
Ja. Genau, und es gibt sehr starke Unterschiede beim Abendmahl oder bei der Eucharistiefeier. Also das Abendmahl evangelisch und das Abendmahl katholisch.
Bei der Eucharistiefeier bei den KatholikInnen ist ganz klar, das darf nur der Priester tun. Und es ist so, dass Nicht-KatholikInnen, also Menschen, die nicht katholisch sind, da nicht hingehen dürfen. So, die sind so offiziell einfach nicht zugelassen. Weil.
Na, du darfst hingehen, aber du darfst dir die Hostie nicht abholen.
Genau.
Also weil, nochmal eben, nur der Priester darf das. Der Priester ist nur der einzige Beteiligte, der überhaupt vom Wein kosten darf. Genau. Alle anderen kriegen eine Hostie, also so eine Oblate halt, ne?
Genau, weil in dieser Hostie, in der Oblate, wird Jesus, also man spricht da von Wandlung. Das klingt jetzt auch schon wieder alles so ein bisschen mystisch, da waren wir bei unserer letzten Folge.
Ja.
Und das ist der Leib Jesu selbst und der Wein ist das Blut Christi selbst. Und da wird auch, ich weiß gar nicht, ob das jemals, ich habe das einmal erlebt und war dann ein bisschen irritiert, bis ich das verstanden habe. Der Kelch wird dann noch immer komplett ausgetrunken, weil man darf keinen Tropfen vergießen, weil das ist ja das Blut Christi.
Der wird ja nicht nur ausgetrunken, sondern der wird mit einem besonderen Tuch dann auch noch ausgewischt und von der Hostie, die ist ja dann häufig, also auf einem Teller und die, da sind dann manchmal Krümel noch übrig, die werden dann noch mit in den Kelch, wo noch so ein Schluck drin ist, also der mit Wasser gespült wird, was der Priester dann auch trinkt und da sind dann die Krümel von der Hostie noch mit drin, damit auch wirklich alles weg ist. Und wenn Hostien übrig bleiben, werden die sofort, instant, noch während des Gottesdienstes in einen besonderen Safe gebracht, sage ich
mal. Das wusste ich gar nicht.
Tabernakel. Im Tabernakel werden, wenn nicht Eucharistiefeier ist, der Wein und die Hostie gesammelt oder aufbewahrt. Und dadurch, dass die Hostie dann ja schon gewandelt ist in den Leib Christi, ist das ja unmittelbar Leib Christi. Und das muss dann sofort wieder in den Tabernakel, während der Messe.
Mhm.
Das Abendmahl ist zu Ende, Kelch und der Rest der Hostie werden sofort in den Tabernakel gestellt.
Ey, das wusste ich tatsächlich nicht.
Das kann da nicht einfach so rumstehen. Und im Evangelischen ist es so, dass wir sagen, das ist ein Symbol. Das Brot und der Wein symbolisieren Leib und Blut Christi und sind nicht tatsächlich Leib und Blut Christi. Was manchmal auch zu schrägen Sachen führt. Ich erinnere mich an einen Gottesdienst mit Abendmahl an der Hochschule während meines Studiums, als wir von einem Professor, muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie, haben sich jetzt nicht irgendwelche Leute ausgedacht und fanden das besonders witzig, vielleicht fand der das auch besonders witzig, aber der war halt Theologe, ne? Der war ordinierter Pastor auch, der hat mit Toastbrot und Orangensaft haben wir Abendmahl gefeiert.
Mhm.
Ich fand es ein bisschen schräg, weil das war mir dann doch, also das Toastbrot ging noch, das so, also das fand ich noch in Ordnung von der Anlehnung her. Aber der Orangensaft hat mich jetzt nicht so abgeholt.
Ja, ja, es ist, ich glaube, das hat dann auch viel so mit persönlichen Empfinden zu tun. Es gibt ja seit der Corona-Pandemie die Online-Abendmahlsgottesdienste Brot und Liebe. Mhm. Und da kann man ja auch tatsächlich für sich selbst zu Hause entscheiden, was ist jetzt mein Brot und was ist mein Wein. Und da, also ich kann jetzt nicht sagen, wer was getrunken hat jemals dort, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dann Menschen auch mal sagen, oh Mist, ich würde da gerne teilnehmen und ich habe gar keinen Traubensaft, Wein, whatever.
Yeah.
So, und haben dann auch festgestellt, so hey, es geht auch so, weil es eben eine rituelle Handlung ist und es um Verbundenheit geht und die Kraft des Segens, die man für sich mitnehmen kann.
Weil es Symbol ist, weil es Flüssigkeit ist. Und also das ist tatsächlich, ein echt spannender Punkt, ne? Eine katholische oder eine Eucharistiefeier online müsste nach dem Verständnis nicht denkbar sein.
Könnte, ja.
Weil ich ja von dem Priester geweihtes Brot entnehmen muss sozusagen.
Ja. In dem Moment verwandelt. Also er kann es ja auch nicht
vorher und dann per Post zu schicken.
Genau.
Den Tabernakel einmal rumreichen. Ein evangelisches Abendmahl ist online, wird durchgeführt. Kann man halt gut, kann man schlecht finden, kann man eine Meinung zu haben, muss man aber nicht.
Genau.
Und das ist, finde ich, noch so ein toller Unterschied zwischen evangelisch und katholisch.
Genau, und im Evangelischen sind erstmal alle, ich glaube offiziell, alle Getauften, alle Menschen eingeladen. Und da steht eben auch die Gemeinschaft im Vordergrund, miteinander, mit Gott.
Ja.
Ja.
Das sind so die Hauptunterschiede.
Ja, eine Sache ist mir noch, habe ich mir noch Gedanken gemacht, die im Evangelischen nicht existiert, und das ist das Zölibat. Vielleicht hängt das auch mit diesem, dass nur Männer geweiht werden, wird da ja sicherlich mit reinspielen. Also die leben einfach enthaltsam, haben weder
das dient ja dazu,
Frauen noch Kinder, genau.
Das dient ja dazu, dass sie sich nur auf Gott konzentrieren. Sie brauchen Sexualität nicht.
Nur auf ihren Dienst.
Das ist natürlich, das machen bestimmt auch ganz furchtbar viele, aber ich kenne auch Menschen, die katholisch sind und ins Priesterseminar gegangen sind, und das, da kenne ich zwei von persönlich auch, die gesagt haben, sie hätten das überhaupt gar nicht, also sie haben halt sie wollten wirklich ganz dringend dolle katholischer Priester werden, aber haben gemerkt, dass sie das mit dem Zölibat, dass sie mit dem Zölibat nicht klarkommen. Dass das für sie nicht durchsetzbar ist. Und spannend ist, meine Mutti erzählt immer gerne, meine Mutti ist ja katholisch gewesen, die ist tatsächlich ausgetreten jetzt. Also die ist evangelisch. Und meine Mutti erzählt immer gerne, dass sie früher bei sich auch einen Priester hatten, der hatte eine Haushälterin. Und die hatte dann plötzlich auch Kinder. Das war halt offiziell eine alleinstehende Frau, die von irgendwem ein Kind hat. Aber es wussten eigentlich alle, dass das seine Familie ist. Das
war so unausgesprochenes.
Ja, richtig crazy.
Geheimnis, ja, ja.
Also das, glaube ich, ist, das muss ultra selten sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so Common Sense ist. Aber auch sowas gibt es.
Ja, genau, weil du bist ja dann, also du stehst dann ja tatsächlich vor dieser Entscheidung. Möchte ich jetzt Priester werden? Und also das ist ja, Sexualität gehört ja zum Menschen dazu. Und bin ich, kann ich das abschalten? Kann ich das unterdrücken? Kann ich das in welcher Form auch immer von mir selbst abspalten.
Ja, total. Fallen uns noch Sachen ein, die evangelisch und katholisch unterscheiden?
Ich würde vielleicht einfach nur unsere Folge 4, das habe ich nämlich jetzt mittlerweile rausgefunden, die sich nennt Same, Same, but Different.
Ah, okay,
empfehlen.
Stimmt.
Ja.
Oh, das ist aber schon ewig lange her. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei Folge 45, ne?
Ja. Also gerne Hörempfehlung zu dem Thema nochmal Folge 4. Und ich würde sagen, wir machen dann so ein bisschen mit dem zweiten Teil der Frage weiter. Ist das überhaupt noch zeitgemäß?
Die Trennung, also das ist ja die Frage nach der Trennung von evangelisch und katholisch, ne? Ich finde das so eine schwierige Frage. Also weil ich finde, dass der Wunsch der Reformation, den Martin Luther hatte und der dazu geführt hat, dass es so eine Spaltung gab, ja, auf Sachen zurückgeht, die ich total unterschreiben würde. Die katholische Kirche, ich will da niemanden bashen. Es ist in der evangelischen Kirche, können wir vieles übertragen, aber die katholische Kirche ist so ein heftig männlich dominierter Machtapparat, der sich über Jahrhunderte hinweg aufgebaut hat und wie in allen anderen Bereichen, kann man das auch wieder finden, Strukturen entwickelt hat, die total krankmachend sein können und toxisch sein können für Leute. Das gibt's in der evangelischen Kirche auch und das gibt's auch in anderen Vereinigungen und, ne?
Ja.
Und das gibt, also ich merke das bei uns in der evangelischen Kirche auch in ganz vielen Bereichen, wo ich denke, oh, das ist ein total toxisches Bild oder toxische Struktur, die wir haben. Und ich finde, das sehe ich als evangelischer Mensch in der katholischen Kirche aber halt noch viel mehr gegeben. Durch diese komischen, also durch diese ganzen Weihungen und Heiligungen und dann so komische Abstufungen zu machen, wie zum Beispiel, wir können natürlich Waffen segnen und weihen wir, aber homosexuelle Menschen sind ekelhaft. So, das sind ja, also um das mal so platt zu sagen.
Genau.
Was Meinung sein kann, katholisch, und auch ja Meinung ist von sozusagen der Institution der katholischen Kirche. Und von daher finde ich, das muss weg. Ich finde, das muss weg.
Ja.
Es darf meinetwegen weiter katholisch sein, Aber ich finde, solche Sachen müssen weg. Genauso wie ich finde, dass das genau diese Dinge aus der evangelischen Kirche weg müssen. Da ist es genauso, dass wir, ich glaube, ja, jetzt muss ich wieder lügen. Ich glaube, die württembergische Kirche, da ist es noch so, dass es zum Beispiel keine gleichgeschlechtliche Ehe gibt. Und ich finde, das muss weg. Wir müssen diese alten Zöpfe abschneiden und wir müssen menschenfreundliche Kirche sein, so wie Jesus Menschenfreund war und Jesus stärkende Person war und nicht ein, also das Joch, was Jesus uns gibt, ist immer zu tragen. Das bedeutet, dass alles, was irgendwie schlecht, bremsend, einschränkend ist, weg kann.
Und da ist es dann tatsächlich egal, welches Label da draufsteht, ob da
ja, ja, genau.
Katholisch oder evangelisch draufsteht. Es geht eben darum, den Menschen irgendwie entgegenzukommen und den Menschen, wie sage ich das jetzt, das Leben zu erleichtern, klingt dann so ein bisschen blöd, aber den Menschen als Kirche das zu geben, was sie brauchen und nicht als Kirche den Menschen Steine in den Weg zu werfen, menschenverachtende Dinge, Handlungen, was auch immer.
Ich sag mal so, mein Glaube befreit.
Ja.
Mein Glaube befreit.
Und engt nicht ein und verbietet nicht.
Ja.
Ja. Ja, verstehe ich, was du meinst.
Ja, und ich glaube, das andere kann alles weg. Und ich merke aber auch, dass zum Beispiel in der evangelischen Kirche, wenn wir so nach dem Motto gucken, was ist eigentlich zeitgemäß, wir haben unfassbar viele Sachen, die nicht zeitgemäß sind. Also unfassbar.
Ja.
Und auch das kann weg. Das muss weg. Da kommt natürlich ganz viel, was Verwaltung ist, dazu, ne, das ist ja klar, also Jule und ich, wir sind ja gerade selber auch auf so einem Weg, wo man sich so denkt, wie kann Verwaltung so lange brauchen? Also wie ist das möglich? Da scheint ja irgendein Strukturproblem zu sein, dass niemand den Hut aufhaben möchte, sonst würde das nicht so lange dauern. Und ich glaube, was auch weg muss, sind ganz viele Gebäude. Weg.
Ja.
Weg, einfach weg. Einfach weg. Wir brauchen sie nicht mehr. Und was auch weg muss, also sind Ländereien. Einfach weg. Gibt es den Menschen wieder.
Ja.
Gibt es ihnen zurück. So, gibt es dem Volk zurück. Oder behaltet es und stellt es zur Verfügung. Das ist so die andere, eine andere ja. Möglichkeit, ne? Also ich meine damit jetzt gar nicht irgendwie, wir verkaufen jetzt Grundstücke an Investoren und machen überall Reihenhaussiedlungen hin. So meine ich das gar nicht unbedingt, aber stellt es den Menschen zur Verfügung. Und zum Thema Kirchen weg, Gebäude weg. Wie viel unfassbar viele Millionen Euro in Heizkosten investiert werden, anstatt in Menschen.
Ja.
Finde ich so schockierend. Also wir haben ja hier auch nun echt viele Kirchen in Hildesheim auch und auch total wichtige und historisch relevante Kirchen. Und wenn ich dann höre, ja, die und die Kirche aufheizen, einmal aufheizen für den Gottesdienst kostet 500 Euro.
Ja.
Und da ist jeden Sonntag Gottesdienst. Dann sind das im Monat 2000 Euro. Nur für Heizung. Das schockiert mich. Und weißt du, wir als evangelische Jugend, das wird dir nicht anders gehen, wir kriegen im Kirchenkreis netterweise jetzt unser Konvent vom Kirchenkreis 1000 Euro im Jahr.
So.
Hä? Denke ich dann?
Kannst du zweimal mit einer Kirche heizen?
Das sind Jugendliche, die wollen sich einbringen, die wollen wirksame Arbeit machen, die wollen was erleben, die wollen Kirchenmitglied sein, die wollen Jesus frohe Botschaft weitertragen, die wollen Gemeinschaft erleben, die wollen Freizeiten machen, die wollen Fahrten machen und die wollen das alles bei der evangelischen Kirche. Die wollen Demokratie lernen, die wollen partizipieren, die wollen Menschen und erwachsen werden bei uns. Und wir sagen, wir brauchen das Geld, um zu heizen, Freunde. Das geht jetzt nicht. Wir können euch nicht mehr geben. Da denke ich, dieser alte Zopf kann weg. Verkauf diese ganzen, nicht alle Kirchen natürlich, das will ich auch gar nicht sagen. Und wenn es irgendwie total wichtig, Weltkulturerbe und was weiß ich ist, kann es ja auch behalten werden. Aber diese ganzen Furzkapellen, Kirchen, die irgendwo rumstehen, wo sonntags 3,5 Leute sitzen und da jemandem zuhören, der toll predigt meinetwegen, dann lass den bitte einfach an einem zentraleren Ort predigen und organisiere einen Shuttle für Oma Müller, damit Oma Müller trotzdem in den Gottesdienst kann. Aber mach das an einem Ort, wo es wirklich wirksam ist und nicht in einem, also wie viele Kirchen hier sonntags aufgeheizt werden, ne?
Genau, das ist ja so ein städtisches Ding, also deine städtische Perspektive. Aus meiner ländlichen Perspektive kann ich sagen, dass es, also wir sind hier in einem Raum, der ist übermäßig, also verhältnismäßig ist evangelisch einfach irgendwie, liegt bei 90%, sage ich jetzt mal. Und 10% eines Dorfes sind katholisch. Mhm. Und das wird alles ein bisschen weniger. Und die haben das, also das Personal auf der katholischen Seite gibt es hier gar nicht mehr, um diese Menschen.
Das gibt's ja auch nicht.
So, um diese Menschen überhaupt zu versorgen. So, und dann ist es da ganz normal, dass diese katholischen Menschen auch in den evangelischen Gottesdienst gehen. Und dann gibt es auch Anfragen, dass Menschen, die katholisch sind und versterben, die möchten gerne christlich bestattet werden. Und es gibt aber niemanden Katholisches, der gerade Kapazität hat, um diese Menschen zu beerdigen. Und da macht es natürlich ein evangelischer Pastor, Pastorin, um dieser Familie das zu ermöglichen, eine christliche Bestattung. Und das finde ich viel wichtiger, weil, also gerade auch so im Bestattungsbusiness, wie der Markt gerade von freien RednerInnen überrannt wird. Und da denke ich so, ja, da kann Kirche sich eigentlich nicht erlauben, einen Unterschied zu machen. Und ob das jetzt, ich glaube, bei der Taufe ist es vielleicht noch mal gerade im Katholischen, weil das ist dann ja auch das Sakrament, kann Kirche sich nicht mehr erlauben zu sagen, das funktioniert jetzt nicht, Punkt. Habt ihr Pech gehabt, wegen Personalmangel geht das hier gerade nicht. Da bleibt nichts anderes übrig, als an einem Strang zu ziehen und zu sagen, wir müssen hier einen gemeinsamen Weg finden, weil uns geht es hier jetzt zusammen als Kirche. Viele Menschen nehmen ja auch nur Kirche wahr und nicht die evangelische oder die katholische Kirche. Und uns geht es hier eben um den Dienst an den Christenmenschen, die vor uns sind.
Ja.
Und dann ist es auch egal, was da jetzt irgendwie steht. Ob da jetzt evangelisch oder katholisch dran steht. So, genau. Wir leben hier doch eh alle zusammen auf dieser Erde.
Ja, ja, ich glaube, insgesamt braucht alles, was Kirche ist, eine heftige Reformation oder eine neue Erweckung, keine Ahnung. Ich glaube ja, ganz ehrlich, die Zukunft grundsätzlich auf der Welt und was Kirche auch angeht, the future is female.
Hast du letztes Mal schon gesagt.
Oh, oder the future is Flinter, sage ich ja sonst auch jetzt schon immer. Habe ich letztes Mal auch schon gesagt?
Ja.
Oh Mann, bewegt mich wohl offensichtlich gerade mal wieder. Und ich glaube, genau da trifft es das auch. Auch katholische Kirche wird sich das nicht mehr lange leisten können, einfach von dem, was ihre Aufgaben sind, auch die sie abdecken wollen, dass sie weibliche Personen nicht ordinieren.
Ja. Ja. Und ich finde es so beeindruckend, wie diese Bewegung von KatholikInnen, hier Maria 2.0 und so, mit was für einer Energie und Beharrlichkeit sie an Dinge rangehen und dabei nicht verzweifeln.
Oh, ich glaube, die verzweifeln schon.
Ja, aber nicht aufgeben. Also so,
ja, ja,
ne?
Ich weiß, was du meinst.
Ich weiß nicht, wo sie diese Kraft hernehmen, dagegen anzugehen. Ich glaube, ich hätte gesagt, dann ist es halt so. Finde ich bewundernswert, bin ich ehrlich.
Das stimmt. Ja, so ist es. Also ich glaube, da können ganz viele alte Zipfe ab, da kann ganz viel verbunden werden, da muss auch ganz viel weg. Ja.
Ja, weg und zusammen. Vielleicht ist das die Antwort auf
genau.
Diese Frage, ob das noch zeitgemäß ist. Und für uns wäre eben dann das Zeitgemäße zu sagen, hey, lass doch mal gucken, wo wir auf jeden Fall zusammenkommen.
Mhm.
Weil es geht doch um den Menschen.
Richtig. Soweit zur Frage, oder?
Ja. Dann schlage ich vor, da wir die Rubrik Nachgeflüstert heute überspringen, machen wir weiter mit unserer Lieblingskategorie, oder?
Ja, und die heißt
Wer ist es? Bei Wer ist es hat Elske heute eine Person mitgebracht, eine biblische Person. Und ich werde in klassischer Wer ist es-Manier Fragen stellen, die Elske mit Ja oder Nein beantwortet und ich im Idealfall dann diese Person am Ende errate. So, und mittlerweile, wir haben es ja jetzt schon festgestellt, irgendwie Folge 45, kommt das hin? Ja. Das heißt, wir haben halt auch schon 45 oder 44 Personen mitgebracht und erraten. Die Decke an Personen, die man dann auch noch erraten könnte, wird langsam
die
dünner.
Die man kennt so.
Ja,
ne?
Das ist halt nicht irgendwie der dritte Sohn. Von irgendwem ist, genau.
Von dem sein Bruder und so.
Der Onkel.
Genau, der.
Mit der Cousine aber. Ich muss anfangen, ne?
Ja, bitte, du musst Fragen stellen, ich antworte dir.
Ja, und deswegen ist meine erste Frage, ist diese Person in, oder taucht diese Person in der Bibel auf als alte Person?
Nein.
Nee, als alte Person. Wir haben uns ja mal vorgenommen, wir stellen auch mal ein bisschen so andere Fragen.
Du meinst es altersmäßig alt?
Genau.
Ja, nee, da dreht sich das hauptsächlich, also die wird halt auch alt, aber das ist jetzt nicht der Fokus.
Okay.
Also, weil es ist ja ein Mensch, der wird alt. Älter.
Und also, und das, also die Geschichte dauert auch so lange, dass die Person auch älter wird.
Nö, eigentlich nicht. Okay. Also das, nein, daran kannst du nicht ableiten.
Irrelevant, sagst
du. Die wird einfach im normalen Standard älter, aber das, da kannst du nichts, was die Person angeht, von ableiten.
Im normalen Standardalter wie Adam. 950.
Ja, eben nicht.
Okay, so. Genau. Dann würde ich gerne wissen, bin ich eine männliche Person?
Jawohl, ja.
Für mein kleines Erfolgserlebnis zwischendurch.
Sorry, ich habe gerade auf mein Mikrofon gehauen, das tut mir leid.
Das ist okay. Komme ich vor bei den Geschichten rund um Jesus?
Ja.
Das heißt, ich bin also im Neuen Testament nachzulesen.
Genau.
Habe ich ein eigenes Buch? Oder ist ein
Nein.
Buch in der Bibel nach mir benannt? Nein.
Nee.
Habe ich Jesus direkt kennengelernt? Bin ich ihm begegnet? Okay. Bin ich Jesus begegnet und war Fan?
Ja.
War ich sehr Fan?
Ja.
War ich ein jünger Fan?
Ja.
Okay, das heißt, ich bin einer der...
Das heißt, ich gehe jetzt einfach die Liste alphabetisch runter und komme dann irgendwann bei dir an.
Das heißt, ich bin einer der Jünger Jesu. Und weil ich männlich, ach so, ja gut, die Frauen wurden ja bei den Jüngern sowieso nicht mitgerechnet. Und ich überlege gerade, wen wir schon hatten.
Ich hatte vorhin noch auf die Liste geguckt, aber ob das jetzt auch geholfen hat, weiß man auch nicht, ne?
Ja, wüsste ich jetzt auch nicht so genau. Habe ich eine besondere Verbindung dazu? Also zu Jesus?
Ja.
Mhm. Eine besonders positive? Oder würdest du sagen, vielleicht habe ich ihn auch verraten?
Nee, du hast ihn nicht verraten.
Okay, das schließt ja auch schon mal wen aus. Okay, ja. Gibt es diese eine Geschichte, die mich und Jesus verbindet?
Nicht so im klassischen Sinne, glaube ich.
Mhm.
Nein.
Das heißt, ich war einfach da.
Ja, aber auch nicht.
Okay. Beim letzten Abendmahl.
Also du bist schon ein besonders genannter Mensch.
Ah, okay. Beim letzten Abendmahl sitze ich rechts oder links von Jesus?
Warte, wie sieht das Bild aus? Kann ich mal eben kurz gucken?
Es war jetzt eine Spaßfrage, weil ich...
Okay, ich könnte aber gucken.
Ich könnte es dann aber nicht beantworten. Also ich könnte mit der Information nichts anfangen.
Du hast, also wenn man so drauf guckt, links von Jesus gesessen.
Ah, das engt natürlich den Kreis auf 6 Personen wieder ein. Von denen ich nicht weiß, dass es 6 sind.
Wer sie sind.
Okay. Jetzt muss ich, also ohne jetzt die Liste durchzugehen.
Also ist natürlich eine Vermutung, ne? Dieses Abendmahlsgemälde von Da Vinci ist ja kein Foto.
Ja. Ich versuche jetzt einfach mit Fragen Leute auszuschließen. Wurde nach mir ein Pilgerweg benannt?
Ach so.
Ich wollte jetzt.
Wie soll ich denn jetzt diese Frage beantworten?
Ich wollte jetzt Jakobus ausschließen, nachdem es doch der Jakobsweg benannt.
Ich weiß tatsächlich nicht, ob es nicht irgendwo auf der Welt einen Pilgerweg gibt, der so heißt wie du, aber es ist nicht Jakob.
Okay.
Oder Jakobus.
Und Judas ist es ja auch nicht. Ah, schon mal 3 ausgeschlossen. Pfiffig.
Hä?
Judas habe ich doch ausgeschlossen.
Aber Jakobus und Judas sind doch nur 2.
Aber
wen hast du noch ausgeschlossen?
Aber gab's,
Jesus oder was?
Ja, Jesus, und gab es nicht 2 Jakobs, Jakobusse?
Ach so. Ach ja, natürlich, war keiner von denen.
Habe ich jetzt einfach mal ganz frech geschlussfolgert. Gut, habe ich viel gezweifelt?
Nee.
Also bin ich auch nicht Thomas der Zweifler?
Richtig.
Yay. So, Judas bin ich auch nicht.
Also du kannst ja noch mal fragen vielleicht nach deiner, also ob's, vielleicht kommst du auf eine Geschichte oder auf eine Verbindung, auf irgendwas, was dich, was es noch mal klarer macht, welcher Menschen ist aus diesen, es sind ja nicht so viele.
Ja, und ich kann halt irgendwie...
Na, wie gut kennt man sie, ist die Frage, ne?
Ja, genau. Also ich kann jetzt irgendwie so sagen, ja, okay, wurde nach mir vielleicht ein Verkehrszeichen benannt.
Nein, du bist nicht Andreas.
Bin ich sein Bruder?
Wurde das nach Andreas benannt, das Andreaskreuz?
Ich meine schon, ja.
Ehrlich?
Ja.
War der Bahnfahrer oder was?
Er war der Erfinder der Deutschen Bahn. Nein, aber...
Der Schutzheilige der Reisenden? Oh.
Nee, ich glaube nicht.
Vielleicht?
Nee, ich glaube, dass nach irgendwelchen Überlieferungen wurde ein Kreuz aufgestellt und dann war es halt das Andreaskreuz und... Ich meine, das ist wirklich, das hat mich damals, als ich irgendwann mal diese Information bekommen habe, auch sehr überrascht. Ja, gut, bin ich Fischer.
Okay. Waren die nicht alle Fischer?
Menschenfischer waren sie alle, da hast du natürlich recht. War mein Job auch Fischer?
Das weiß ich gar nicht, ich würde mal vermuten, nicht.
Also bin ich auch nicht Simon Petrus, der ja,
genau.
Also das ist ja der Fischer zum Menschenfischer.
Fischer ist Frische, sozusagen.
Fische. So, Andreas bin ich nicht, Jakobus bin ich nicht, Thomas bin ich auch nicht.
Ah, okay.
Was mit Johannes? Bin ich sein Bro Johannes, ja?
Ja, du bist Johannes. Johannes kann es.
Es kann es sein Nachname.
Genau.
Das ist doch der Lieblingsjünger, oder?
So deswegen habe ich ihn ausgewählt.
Ja.
Johannes ist der, also laut der Überlieferung, war ja keiner dabei, der Lieblingsjünger von Jesus. Und das wird daraus geschlossen, dass im Johannesevangelium in Kapitel 21, Vers 20 steht, dass Johannes der Jünger sei, den Jesus liebte. Genau, er stand also scheinbar Jesus besonders nah und war besonders nah von ihm gedacht, war auch der einzige der Jünger, der der Kreuzigung beiwohnte.
Die Information hätte ich jetzt auch noch gedroppt. Das ist so das,
ja.
waren halt alle irgendwie verschreckt und skeptisch und so, wow, was geht ab?
Und die Ladies waren ja auch da, also ne, Frauen waren auch da und der einzige Jünger, der da war, aber war Johannes. Und das wird so eine... Also das ist auch immer wieder so eine Geschichte, diese eine Stelle der Jünger, die Jesus liebte, die auch gerne irgendwie so ein bisschen queer gelesen hat, gewirrt. Also dass Jesus auch, was jetzt das Geschlecht von seinen Menschen, die er liebt, angeht, nicht heteronormativ festgelegt ist.
Ja.
Also das zeigt auch eine besondere Offenheit und wird jedenfalls immer wieder herangezogen.
Mehr als so eine Bromance.
Ja, so wird, ne? Ja. Das ist ja alles Auslegungssache und wie lese ich eigentlich die einzelnen Kapitel, die einzelnen Bücher? Und das ist da genauso. An dieser Stelle. Johannes. Und Johannes hat dann auch, ist dann sozusagen in Jesus Familie, also Herkunftsfamilie übergegangen. Ist also, hat Maria ihr Leben lang begleitet und sie gepflegt und ist dann irgendwie ungefähr 100 nach Christus gestorben.
Vielen, vielen lieben Dank.
Also sozusagen der Widow-Schwiegersohn oder halt der Adoptivsohn. Je nachdem, wie man es lesen möchte, ob es eine Bromance ist oder eher eine Romance, ist auf jeden Fall damit in der Familie aufgenommen worden dann.
Schön. Genau. Ja, Mensch, haben wir doch heute ein bisschen noch mehr gelernt als nur was über Johannes und ob Andreas Kreuze wirklich nach Andreas benannt, das werde ich gleich nochmal.
Die Form, ja, also das ja, das ist mir schon klar, dass, also Andreas, der Apostel Andreas an so einem Kreuz, das eine besondere Form hat, als Märtyrer gestorben ist.
Ja.
Ich frage mich nur, wo der Link ist zum Bahnübergang.
Ja.
Also das frage ich mich. Ich habe mir, also diese Form, ne, das ist ja so eine besondere Form des Kreuzes, ne, dass du
genau.
nicht so eine, ich sag mal, EAT-Form hast, sondern dieses
X,
liegen, X-ige. X-mäßige Kreuz. Ja. Und das ist Andreas zurückzuführen, der als Märtyrer so gekreuzigt wurde. Aber was hat das mit der Deutschen, oder nicht mit der Deutschen Bahn, oder gibt es das in anderen Ländern auch an Bahnübergängen?
Ich weiß es nicht.
Ehrlich, haben wir irgendwelche Spezialisten, die sich mit Bahn auskennen?
Vielleicht
flüstern
wir das nächste Woche oder nächste Folge ungefragt nach.
Ja, das ist ja echt spannend. Warum? Also, oder?
ja, meldet euch gerne mal, wenn ihr darüber Bescheid wisst.
Wenn ihr Informationen habt zum Andreaskreuz an Bahnübergängen. Naja.
So, ich würde sagen, zum Schluss bleibt uns noch diese Kategorie hier.
Empfehlung der Woche.
Und Elske, magst du anfangen?
Die Empfehlung, meine Empfehlung der Woche ist, also das Wetter wird jetzt ja schöner, der Frühling ist schon echt, also kommt jetzt langsam, man merkt auch, es wird ein bisschen wärmer. Raff dich auf und mach mal Frühjahrsputz. Putz, ey, vor allem, ganz ehrlich, mach dein Zimmer sauber, entkürmel mal so ein bisschen und putz mal dein Fenster. Und plötzlich merkst du, krass, es ist ja echt schon Frühling, weil plötzlich sehe ich wieder was.
Das ist blauer Himmel und kein grauer Himmel.
Verschleiert. Ja, genau.
Ja, ja, finde ich gut. Ich hatte so, weißt du, so die Sofa-Ecken, Sofa-Krümel vom Winter, von den Winterkeksen.
Ja, genau.
Ja, gut, ist okay. Also auch wenn ich dann so, oh, voll der Aufwand, aber es tut schon gut, den Frühling, die Sonne zu begrüßen.
Ja.
Ja, meins geht auch in die Frühlingsrichtung. Und zwar habe ich neulich bei Instagram so einen Post gemacht, so, ja, ich sitze jetzt halt erstmal noch hinter der Fensterscheibe und genieße das Wetter. Und habe dann auch so indirekt nach Heuschnupfen-Tipps gefragt. Und ich empfehle uneingeschränkt, und auch nicht nur für Heuschnupfen, Nasendusche. Es ist zwar...
Ich habe da immer so Angst vor.
Ja, weil das ist ja erstmal eine unnatürliche Richtung.
Ja, ich hab Angst, dass ich ertrinke.
Ja, aber das war auch meine Angst, aber es ist wirklich gut und es hilft ja auch bei Erkältungen, weil du ja. alles Bakterien...
Rausspielst, was in den Nebenhöhlen
genau,
ist.
Und was da ja nichts zu suchen hat.
Aber also jetzt mal ganz ehrlich, wie macht man das denn? Also du hast ja diese Nasendusche.
Ja.
Und machst du das mit so einer Salzlösung oder machst du das nur mit warmem Wasser?
Also warmes Wasser reicht, um... Also Salzlösung hilft ja bei Erkältungen wirklich gut.
Ja.
Und ich benutze es halt jetzt, um die Pollen einfach aus den Nasensachen auszuspülen. So, und wenn man dann abends duschen geht, um die Pollen vom Körper und aus den Haaren rauszuwaschen, dann einfach nochmal so einen kleinen Schnuff in der Nase.
Machst du es einfach so aus der Dusche raus?
Das geht auch, aber es gibt ja auch diese, diese Nasenduschen, die dann so mit Anlauf, wo das Wasser dann so reinfließt. Also vielleicht ist,
voll der gute Tipp.
Ist die Hürde erstmal groß, weil es unnatürlich erscheint, aber mir hilft es.
Ja. Oh ja, ich hab ja auch immer so eine, es ist total jetzt eklig, ne? Ich habe ja auch immer so eine heftig verschnodderte Nase und denk voll oft, oh, ich müsste mal so eine Nasendusche ausprobieren. Und ich habe da so Schiss vor. Ich habe echt einfach Angst, dass ich kotzen muss, mich also ertrinke, dass das Wasser nicht wieder rauskommt und dann ist es in meinem Kopf und es wackelt die ganze Zeit, wenn ich mich bewege. Ganz komische Bilder.
Also das ist ja jetzt auch nicht so ein Equipment. Es gibt ja bestimmte medizinische Apparate, die du dir bei der Apotheke ausleihen kannst, wenn du irgendwie so Inhalator oder so, wenn du mal irgendwie mit den Atemwegen. So, aber so eine Nasendusche wäre jetzt auch kein Gerät, was ich mir ausleihen würde. Also da würde ich dann, ich habe das in irgendeiner Drogerie.
Aber eine Nasendusche kann man als Gerät ausleihen? Das sind doch eigentlich nur so kleine Fässchen, sage ich mal.
Genau, aber... Also kann man, ich weiß nicht, ob man das kann, aber ich habe dann trotzdem bei der Drogerie echt überlegt, ja, gebe ich das Geld jetzt dafür aus, wenn ich das nicht nutze, werde ich das auch nicht wieder los, weil wer will das schon kaufen. Aber dieses Investment hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt.
Jule, vielleicht muss ich das nochmal ins Auge fassen.
Und in die Nase spülen.
Müsste mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, könnte man dann sagen.
Fände ich auch schön. Sehr schön. Ja.
Ich würde sagen, das war Flüsterfragen. Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen, als Direct Message bei Instagram oder per Nasenduschenpost. Wir hören uns in 14 Tagen.
Genau.
Tschüssi, ciao, Kakao.
Bis dann. Tschüss.
Bye, bye.
Tschüss. Ciao, ciao, ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.